Benjamin Franklin. Benjamin Franklin wurde am 17. Januar 1706 in Boston in der Provinz of Massachusetts Bay geboren. Er starb am 17. April 1790 in Philadelphia in Pennsylvania. Er war ein amerikanischer Drucker, Verleger, Schriftsteller, Naturwissenschaftler, Erfinder und Staatsmann. Franklins Leben war stark vom Wunsch geprägt, das Gemeinwesen zu fördern. Er gründete die ersten freiwilligen Feuerwehren in Philadelphia und die erste Leihbibliothek Amerikas. Außerdem konstruierte er einen besonders effektiven und raucharmen Holzofen. Darüber hinaus machte er wissenschaftliche Entdeckungen und erfand den Blitzableiter. Er war der Sohn eines Seifen- und Kerzenmachers und begann seine berufliche Laufbahn als Drucker. Im Alter von 42 Jahren zog er sich aus dem Geschäftsleben zurück und ging in die Politik. Seine in vielen Auflagen erschienene Autobiografie machte seinen sozialen Aufstieg weithin bekannt. Lange Zeit galt er als Musterbeispiel dafür, wie man sich aus eigener Kraft und mit Disziplin hocharbeiten kann. Frühe Jahre in Boston. Benjamin Franklin wurde am 17. Januar 1706 in Boston geboren, als 15. von 17 Kindern. Sein Vater Josiah war aus England eingewandert und arbeitete als Seifensieder. Benjamin Franklin besuchte nur 2 Jahre die Schule, las jedoch leidenschaftlich vor allem Werke zur Philosophie, Religion und Naturwissenschaft. Mit 12 begann er eine Lehre bei seinem älteren Bruder James, einem Drucker. In dieser Zeit eignete er sich handwerkliches Können und breite Bildung an. Franklin brach die Lehre ab, was offiziell gar nicht erlaubt war, und beschloss, sich beruflich selbstständig zu machen. Im Alter von 17 Jahren verließ er heimlich Boston, mit dem Ziel, in einer anderen Kolonie sein Glück zu versuchen. Anstellung als Drucker in Philadelphia. Auf der Überfahrt nach New York lernte Franklin den Drucker William Bradford kennen. Von ihm erfuhr Franklin, dass in New York keine eigene Zeitung existierte und Bradford dort der einzige Drucker war. Da er Franklin nicht beschäftigen konnte, schickte er ihn zu seinem Sohn Andrew Bradford nach Philadelphia. Auch dort fand Franklin keine Arbeit. Erst eine erneute Vermittlung durch William Bradford führte zum Erfolg. Als Franklins Schwager Robert Holmes erfuhr, wo sich Franklin aufhielt, bat er ihn schriftlich, der Familie zuliebe nach Boston zurückzukehren. In seiner Antwort hob Franklin die Vorteile eines Lebens in Philadelphia hervor. Dieser Brief gelangte an den Vizegouverneur von Pennsylvania, William Keith. Beeindruckt von Franklins Schreibfertigkeit, nahm Keith sofort Kontakt mit ihm auf und versprach Hilfe bei der Gründung einer eigenen Druckerei in Philadelphia. Er gab Franklin ein Empfehlungsschreiben mit. So reiste Franklin zunächst zu seinem Vater zurück. Im April 1724 segelte Franklin nach Boston. Obwohl sein Vater stolz auf die Leistungen seines Sohnes war, weigerte er sich, dessen Pläne zu unterstützen. Franklin kehrte daraufhin ohne Erfolg nach Philadelphia zurück. Gestrandet in London. So brach Franklin im November 1724 nach London auf. Franklins Arbeitgeber William Keith riet Franklin zu einer Reise. So brach Franklin im November 1724 nach London auf. Dort hoffte er auf finanzielle Unterstützung durch den Vizegouverneur, um sich die nötige Ausstattung für eine eigene Druckerei anzuschaffen. Außerdem wollte er Kontakte zu Druckern und Papierherstellern in London knüpfen. Bei seiner Ankunft merkte Franklin jedoch, dass Keith sein Versprechen nicht erfüllte. Franklin blieb ohne Geld und fern der Heimat. Er versuchte, das Beste aus der Lage zu machen und arbeitete für verschiedene Druckereien, während er an der Herstellung einer Ausgabe von William Wollastons The Religion of Nature Delineated beteiligt war, entstand die Idee zu einer eigenen Schrift. Er gab ihr den Titel Eine Abhandlung über Freiheit und Notwendigkeit, Lust und Schmerz. Noch in den ersten Monaten seines Aufenthalts ließ er sie auf eigene Kosten drucken. Schon auf seiner Überfahrt nach Europa hatte Franklin den Kaufmann Thomas Denham aus Philadelphia kennengelernt. Beeindruckt von der moralischen Integrität dieses Quäkers, verfasste Franklin einen Plan für zukünftiges Verhalten, in dem er sich zu Sparsamkeit, Aufrichtigkeit und Strebsamkeit bekannte. Als Denham ihm eine Partnerschaft anbot, reisten beide im Juli 1726 nach Philadelphia zurück. Selbstständiger Drucker. Nach dem frühen Tod seines Geschäftspartners Denham kehrte Franklin in Keimers Druckerei zurück, nun als Geschäftsführer. Dort entwickelte er einen Schriftschnitt, der als erster nordamerikanischer Typ gilt. Später benannte der Typograf Morris Fuller Benton eine Schriftfamilie zu Ehren Franklins, Franklin Gothic. Franklin selbst bevorzugte die Schriftart Caslon. Zusammen mit Hugh Meredith, geboren um 1697, gründete Franklin eine eigene Druckerei. Die aus London bestellte Ausrüstung traf Anfang 1728 ein. Der Betrieb florierte dank Franklins Fleiß. Als Meredith zunehmend dem Alkohol verfiel, beendete Franklin die Partnerschaft mit Hilfe zweier Freunde und wurde alleiniger Inhaber. Im Oktober 1729 übernahm Franklin die Pennsylvania Gazette von Keimer. Die Zeitung enthielt Nachrichten, Berichte, Leserbriefe und unterhaltsame Aufsätze. Viele davon schrieb Franklin unter Pseudonym. Franklin war stolz auf seinen Beruf und bezeichnete sich bis zu seinem Tod als Drucker. Auch in seinem Testament steht an erster Stelle: Ich, Benjamin Franklin aus Philadelphia, Drucker. Der Junto Selbsterziehungsclub. Im Herbst 1727 gründete Franklin einen Selbsterziehungsclub namens Junto, dem Unternehmer und Künstler angehörten, keine Mitglieder der traditionellen Oberschicht. Um aufgenommen zu werden, mussten Bewerber vier Fragen beantworten: Ob sie ein Mitglied missachteten, alle Menschen achteten, unabhängig von Religion oder Beruf, ob sie Verfolgung aus Glaubensgründen ablehnten und ob sie die Wahrheit um ihrer selbst willen liebten. Bei den Treffen diskutierte man Themen von Naturwissenschaft bis Philosophie, etwa warum sich Kondenswasser auf Krügen bildet, was Freude ausmacht oder ob ein Bürger einer ungerechten Regierung Widerstand leisten dürfe. Franklin nutzte das Junto von Anfang an auch für gesellschaftliche Reformideen. So sprach er sich etwa für die Ausgabe von mehr Papiergeld in Pennsylvania aus, was auch seinen eigenen Geschäften diente. Als der Club eigene Räume bezog, brachten die Mitglieder Bücher mit. Daraus entstand die erste Leihbibliothek Amerikas. Ehe. In Philadelphia lernte Franklin Deborah Reed kennen. Ihre erste geplante Hochzeit platzte, da Deborahs Mutter ihn für nicht wohlhabend genug hielt. Franklin reiste nach London, Deborah heiratete in der Zwischenzeit einen anderen Mann, der später verschwand. Rechtlich war eine Scheidung nicht möglich. Als Franklin aus London zurückkehrte, lebte er mit Deborah zusammen. Eine offizielle Heirat gab es nie. Doch sie galten als Paar. Gemeinsam führten sie den Haushalt und zogen ihre Kinder groß. Franklins unehelicher Sohn William, ihr gemeinsamer Sohn Francis, der früh verstarb, und Tochter Sarah. Deborah war Franklins Konstante in Philadelphia, kümmerte sich um das Geschäft, als er unterwegs war, und lebte ein eher zurückgezogenes Leben. Reisen nach Europa lehnte sie ab. Während Franklins langer Aufenthalte in London und Paris blieb sie in Amerika zurück. Sie starb 1766, ohne Franklin je wiederzusehen. Gründung freiwilliger Feuerwehren. Keine Stadt in den amerikanischen Kolonien hatte eine Feuerkatastrophe erlebt, die so gewaltig war wie der große Brand von London. Trotzdem blieb die Brandgefahr zu Franklins Zeiten eine ständige Sorge im kolonialen Alltag. Die Erfahrungen aus der Feuersbrunst von 1666 flossen direkt in die Pläne für Philadelphia ein. Deshalb legte man die Straßen breiter an und die Häuser standen weiter auseinander als in London. Doch der anhaltende Zustrom von Einwanderern führte nach und nach zu engeren Verhältnissen und wachsenden Brandrisiken. Franklin schrieb in einem anonymen Brief an die Leser seiner Philadelphia Gazette: Eine Unze Vorbeugung ist so viel wert wie ein Pfund Heilung. Damit rief er dazu auf, freiwillige Feuerwehrvereine zu gründen. Nach dem Vorbild Bostons sollten sich die Bürger in kleinen Gruppen zusammenschließen, um Feuer gemeinsam zu bekämpfen. Im Dezember 1736 entstand mit der Union Fire Company die erste dieser Gemeinschaften. Die 25 Gründungsmitglieder kamen aus dem Junto, der Library Company, aus Kaufmannskreisen und aus anderen Teilen der Bürgerschaft, die ihr Hab und Gut schützen wollten. Schon bald schlossen sich weitere Gruppen zusammen und setzten Franklins Idee fort. Die amerikanische philosophische Gesellschaft. Der Botaniker John Bartram hatte die Idee für eine amerikanische Gelehrtengesellschaft nach dem Vorbild der Londoner Royal Society bereits früher vorgetragen. Franklin besaß als Drucker jedoch größere Möglichkeiten, das Konzept zu verbreiten und schließlich umzusetzen. Im Mai 1743 veröffentlichte Franklin die Schrift »A Proposal for Promoting Useful Knowledge Among the British Plantations in America«. Die darin vorgeschlagenen Themen dienten eher dem praktischen Nutzen als der theoretischen Wissenschaft. So sollten neue Erkenntnisse über Nutzpflanzen, Handelswege, Geländevermessung, Warenproduktion, Tierzucht und andere anwendbare Themen untereinander bekannt gemacht werden. Ab dem Frühjahr 1744 traf sich die American Philosophical Society regelmäßig in Philadelphia. Zu ihren Gründungsmitgliedern gehörten Franklin, der Wissenschaftler John Bartram und der Arzt Cadwallader Colden, der später Gouverneur von New York wurde. Später kamen auch einige der amerikanischen Gründerväter hinzu, darunter George Washington, John Adams und Thomas Jefferson. Gründung einer Bürgermiliz. Seit 1689 rangen französische und englische Kolonien in Nordamerika um die Kontrolle des westlichen Hinterlands. Während des King George's War ab 1744 bedrohten französische und spanische Kaperschiffe Städte entlang des Delaware. Die pazifistischen Quäker in der Pennsylvania Provincial Assembly zögerten, Maßnahmen zu ergreifen. Franklin veröffentlichte im November 1747 die Schrift Plain Truth, in der er die Untätigkeit der Führung kritisierte und eine Bürgermiliz forderte, offen für Händler, Ladenbesitzer und Farmer. Binnen kurzer Zeit meldeten sich Zehntausende Freiwillige, doch die Assembly verweigerte Geld für Waffen. Franklin organisierte eine Lotterie und verhandelte mit dem Gouverneur von New York, um Kanonen zu beschaffen. Die Miliz wurde nie eingesetzt, da sich die Bedrohung bis Sommer 1744 legte. Doch Franklin zog daraus eine bleibende Lehre. Die Kolonisten müssten im Ernstfall selbst für ihre Sicherheit sorgen. Thomas Penn nannte ihn daraufhin einen gefährlichen Mann mit ruhelosem Geist und wünschte, er lebte in einem anderen Land. Rückzug aus dem Geschäftsleben. 1737 übernahm Franklin das Amt des Postmeisters von Philadelphia von seinem Konkurrenten Andrew Bradford. Dadurch besaß Franklin eine eigene Druckerei und einen eigenen Verlag. Außerdem konnte er das Verteilungssystem seiner Zeitungen und anderer Druckerzeugnisse beeinflussen. Nach und nach baute er ein Netzwerk aus gewinnbringenden Partnerschaften mit Druckern entlang der Ostküste auf. Mit 42 Jahren, also in der Mitte seines Lebens, zog sich Franklin weitgehend aus dem Geschäftsleben zurück. Er überließ seine Druckerei seinem Vorarbeiter David Hall. Erste Forschungen zur Elektrizität. Bei einem Besuch in Boston 1743 wohnte Franklin einer Vorführung von Archibald Spencer bei, der das Publikum mit einer Darbietung zur Elektrizität unterhielt. Franklin war von diesem Phänomen begeistert. In seinen ersten eigenen Experimenten zur Elektrizität untersuchte Franklin die Natur elektrischer Ladung. Bei Versuchen mit einer durch Reibung elektrostatisch aufgeladenen Glasröhre stellte er fest, dass in einem abgeschlossenen System die Summe der elektrischen Ladungen konstant bleibt. Er nahm an, dass es nur eine einzige Ladungsart gäbe, die ihren Ort wechselt und dadurch eine positive oder negative Aufladung hervorruft. Um seine Idee anschaulich zu erklären, prägte Franklin die Begriffe Plus und Minus. Zwischen 1747 und 1750 fasste Franklin seine Forschungsergebnisse in 5 Briefen an Peter Collinson in London zusammen. Collinson legte sie der Royal Society vor und veröffentlichte sie 1751 als Experiments and Observations on Electricity Made at Philadelphia in America. Erfindung des Blitzableiters. Franklin erkannte die Ähnlichkeit zwischen elektrostatischer Entladung und Blitzen und entdeckte, dass Metallspitzen elektrische Ladung anziehen. Im April 1749 beschrieb er diese Beobachtung in einem Brief an den Geographen John Michell. Er vermutete, dass sich Gewitter über hohe Objekte entladen. Zur Überprüfung plante Franklin das sogenannte Sentry-Box-Experiment. Eine Eisenstange sollte über ein Schilderhaus auf einem Turm Gewitterelektrizität ableiten. Im Mai 1752 wurde dieser Versuch in Frankreich von Thomas-François Dalibard durchgeführt, basierend auf einer Übersetzung von Franklins Schriften. Franklin schlug außerdem vor, mit einem Drachen in ein Gewitter zu steigen, um die elektrische Natur von Blitzen zu beweisen. Ob er dieses Experiment selbst durchführte, ist unklar. Die Pennsylvania Gazette berichtete darüber ohne genaue Angaben. Joseph Priestley schrieb später: Franklin habe den Versuch zusammen mit seinem Sohn im Juni durchgeführt, einen Monat nach Dalibard. Franklins Ideen sorgten in Europa für Begeisterung. Seine Briefe erschienen in Fachzeitschriften und der französische König lobte ihn ausdrücklich. 1748 wurde Benjamin Franklin in den Philadelphia Common Council gewählt, einen Vorläufer des heutigen Stadtrates von Philadelphia. Ein Jahr später wurde er Friedensrichter und 1751 Ratsherr der Stadt Philadelphia. Das Amt als Friedensrichter gab er jedoch bald wieder auf, weil seine Rechtskenntnisse dafür offenbar nicht ausreichten. Im selben Jahr wurde er in die Pennsylvania Provincial Assembly gewählt, das Abgeordnetenhaus der Kolonie Pennsylvania. Später bemerkte er dazu, dass diese Berufung seine Möglichkeiten, Gutes zu tun, erweiterte und er sich durch die zahlreichen öffentlichen Ämter geschmeichelt fühlte. Pennsylvania war eine Eigentümerkolonie und unterstand der Familie Penn statt direkt der britischen Krone. 1681 hatte König Karl II. Dem Quäker William Penn einen Schutzbrief ausgestellt, der die Kolonie als dessen Eigentum auswies. Daneben prägten alteingesessene Familien als lokale Elite die Pennsylvania Provincial Assembly und besetzten wichtige öffentliche Ämter. Albany-Kongress. Die Franzosen nutzten das Ohio-Gebiet als Verbindung zwischen Kanada und Louisiana, um britische Expansion nach Westen zu blockieren. Zur Koordination der Kolonien und zur Gewinnung der Irokesen lud das Londoner Board of Trade 1754 zum Albany-Kongress in New York ein. Benjamin Franklin reiste als Delegierter Pennsylvanias mit einem Plan zur Union der Kolonien im Gepäck. Ein allgemeiner Rat, bestehend aus Abgesandten aller 13 Kolonien, sollte gemeinsame Angelegenheiten wie Verteidigung und Verträge mit indigenen Völkern regeln. Am 10. Juli stimmten die Delegierten dem Plan mehrheitlich zu und leiteten ihn an die Kolonialversammlungen und das britische Parlament weiter. Doch sowohl die Kolonien als auch London lehnten ihn ab. Den einen war er zu königstreu, den anderen zu demokratisch. Spannungen in Pennsylvania. Anschließend nahmen die Spannungen zwischen den politischen Kräften in Pennsylvania zu. Der militärische Druck auf die Kolonie wuchs. Immer wieder drangen die Franzosen und ihre verbündeten Indianer in Pennsylvania ein und töteten Siedler. Gleichzeitig stritten sich die Eigentümer der Kolonie und die Pennsylvania Provincial Assembly um die Finanzierung der Verteidigung. Die Eigentümerfamilie, die Penns, weigerte sich, ihren umfangreichen Landbesitz zu besteuern. Die Abgeordnetenversammlung forderte dagegen, dass alle Bewohner der Kolonie für ihre Verteidigung zahlen müssten. Im November 1755 erhielt Vizegouverneur Robert Hunter Morris ein Schreiben aus London. Darin kündigten die Penns an, 5.000 Pfund als Geschenk für die Verteidigung der Kolonie zur Verfügung zu stellen. Zu dieser Zeit hatte die Abgeordnetenversammlung auf Franklins Antrag hin bereits beschlossen, nach dem Vorbild von 1747 eine Bürgermiliz aufzustellen. Franklin organisierte die neue Truppe und reiste an die Grenze, um Verteidigungslinien zu errichten. Nach seiner Rückkehr wurde er zum Oberst des Regiments von Philadelphia gewählt. Thomas Penn ließ inzwischen in London neue Regimenter unter Morris' Kommando aufstellen. Um Streitigkeiten zwischen den rivalisierenden Einheiten zu verhindern, gab Franklin sein Amt schließlich auf. Im Januar 1757 entschied die Abgeordnetenversammlung von Pennsylvania, die ablehnende Haltung der Eigentümerfamilie bei der Besteuerung nicht weiter hinzunehmen. Sie entsandte Franklin als ihren Vertreter nach London. Erstmals auf größerer Bühne. London 1757 bis 1762. Mit seiner Reise nach London begann für Franklin eine neue Lebensphase. In Europa war er bereits durch seine elektrischen Experimente bekannt, politisch jedoch spielte er dort noch keine Rolle. In Philadelphia hatte er öffentliche Reformen angestoßen und für eine Union der Kolonien geworben, in London jedoch blieb seine Wirkung zunächst gering. Thomas Penn äußerte, Franklins Popularität bedeute dort wenig. Franklin versuchte zunächst, den einflussreichen William Pitt zu treffen. Erfolglos. Stattdessen begann er im August 1757 direkte Verhandlungen mit den Penn-Brüdern. Da er auf korrekte Anredeformen verzichtete, brachen die Brüder den Kontakt ab und forderten, dass nur noch ihr Anwalt als Ansprechpartner fungiere. Im Januar 1758 kam es zu einem offenen Streit zwischen Franklin und Thomas Penn. Franklin vertrat die Auffassung, die Kolonialcharta verleihe der Versammlung parlamentarische Rechte. Penn widersprach und erklärte, die Kolonisten hätten die Charta falsch verstanden. Franklin war überzeugt, dass eine Umwandlung Pennsylvanias in eine Kronkolonie besser sei als die Fortsetzung der Penn-Herrschaft. Er glaubte damals noch fest an die britische Krone. Nach diesem Streit verweigerte Penn jede weitere persönliche Begegnung und auch in London fand sich keine Mehrheit für eine Änderung des Koloniestatus. In den folgenden Jahren unternahm Franklin mehrere Reisen durch Europa. Gemeinsam mit seinem Sohn William besuchte er Schottland und traf dort berühmte Gelehrte wie Adam Smith und David Hume. Die University of St. Andrews verlieh ihm einen Ehrendoktortitel. Im Sommer 1762 kehrte er nach Pennsylvania zurück. Zwischenspiel in der Heimat. Philadelphia, 1763 bis 1764. Zurück in Philadelphia geriet Franklin erneut mit der Familie Penn in Konflikt. Trotz einer Ermahnung durch den obersten Postmeister in London entwarf er eine Petition zur Absetzung der Penns. In der erbitterten Debatte setzte sich Franklins Fraktion schließlich durch. Mit 19-11 Stimmen wurde er erneut nach London entsandt, um die Petition persönlich zu übergeben. Als Franklin 1765 erneut in London eintraf, stand das sogenannte Stempelgesetz kurz vor der Verabschiedung. Es sah vor, dass offizielle Dokumente, Zeitungen und Spielkarten in den Kolonien mit speziellen Stempelmarken versehen werden mussten. Eine Maßnahme, um die Kosten britischer Truppen in Nordamerika auf die Kolonien umzulegen. Im Februar traf Franklin Premierminister George Grenville. Dieser erklärte, eine Steuer sei notwendig, um die Kolonien zu schützen. Franklin schlug vor, die Kolonien sollten selbst über die Erhebung entscheiden. Doch als Grenville fragte, ob sie Einnahmen und Verteilung garantieren könnten, blieb Franklin eine überzeugende Antwort schuldig. Im März trat das Gesetz in Kraft. Franklin reagierte pragmatisch, schlug John Hughes als Steuereintreiber vor und unterschätzte die Wucht des Protests in Amerika. In Briefen plädierte er zunächst für Loyalität zur Krone, eine Fehleinschätzung, die ihm heftige Kritik einbrachte. Um seinen Ruf zu retten, distanzierte sich Franklin öffentlich vom Gesetz. Er schrieb Briefe nach Amerika, ließ einen politischen Cartoon drucken und verteilen. Am 13. Februar 1766 sagte er stundenlang vor dem britischen Parlament aus. Seine ruhige, überlegte Argumentation überzeugte viele. Im März wurde das Gesetz aufgehoben. In Philadelphia wurde Franklin mit Salutschüssen begrüßt. Selbst frühere Gegner erkannten nun seinen Einsatz an. Die Affäre um die Hutchinson-Briefe. 1773 gelangten mehrere Briefe von Thomas Hutchinson, dem Vizegouverneur von Massachusetts, in Franklins Besitz. Darin forderte Hutchinson eine harte Linie gegenüber den Kolonien. Franklin leitete die Briefe weiter, um zu zeigen, dass nicht die britische Regierung, sondern Kolonialbeamte wie Hutchinson den Konflikt schürten. Er hoffte, die Veröffentlichung würde zur Deeskalation führen. Doch die Wirkung war gegenteilig. Die Briefe wurden veröffentlicht und sorgten für Empörung. Als in England bekannt wurde, dass Franklin sie weitergeleitet hatte, musste er die Verantwortung übernehmen. Nach der Boston Tea Party wurde Franklin im Januar 1774 vor den Kronrat zitiert. Dort beschimpfte ihn der stellvertretende Generalstaatsanwalt Wedderburn öffentlich. Kurz darauf verlor Franklin sein Amt als stellvertretender Postmeister. Kongressabgeordneter. Als Franklin am 5. Mai 1775 in Philadelphia ankam, hatten die Gefechte von Lexington und Concord bereits begonnen. Er begrüßte den Widerstand gegen Großbritannien ausdrücklich und bezeichnete ihn als notwendig zur Abwehr von Sklaverei und Zerstörung. Am Tag nach seiner Ankunft wurde er in den 2. Kontinentalkongress gewählt, der kurz darauf zusammentrat. Mit fast 70 Jahren war Franklin der älteste Abgeordnete. Während der Sitzungen verhielt er sich meist still, was einige, wie John Adams, kritisierten. Trotzdem beeindruckte Franklin mit seinem entschiedenen Eintreten für die Unabhängigkeit. Adams schrieb an seine Frau: Franklin sei mutiger als viele andere und befürworte entschlossen radikale Maßnahmen. Einige Zeitgenossen verdächtigten ihn jedoch noch, ein britischer Spion zu sein. Unabhängigkeitserklärung und Verfassung von Pennsylvania. Nach der königlichen Erklärung, die Kolonien befänden sich im Aufstand, entsandte der Kongress ihn auf Inspektionsreisen, unter anderem nach Cambridge, wo er George Washington traf. Franklin erarbeitete dort Pläne zur besseren Versorgung der Armee. Nach der Unabhängigkeit erarbeitete Franklin als Vorsitzender eines Gremiums die neue Verfassung Pennsylvanias. Sie sah ein Einkammersystem vor, damals als besonders demokratisch angesehen. Diese Verfassung beeinflusste später auch die Französische Revolution. Die Revolution löste viele Probleme Pennsylvanias, in die Franklin zu Beginn seiner politischen Laufbahn eng verwickelt gewesen war. 1776 wurde der Eigentümerfamilie Penn jedes Privileg entzogen. Gleichzeitig erhielten alle steuerpflichtigen Einwohner Pennsylvanias das Wahlrecht. Die Mitglieder des Einkammerparlaments, das Franklin befürwortete, mussten nach ihrer Wahl einen Eid ablegen. Darin versprachen sie, die Interessen des Volkes zu vertreten. Dennoch blieb die politische Landschaft zerrissen. Vertreter der Handwerker und Bauern standen den Vertretern der wohlhabenden Bürger gegenüber. Als Franklin zurückkehrte, befanden sich beide Gruppen im Wahlkampf. Beide Seiten hofften, dass er vermitteln würde, und nominierten ihn für den Executive Council. Dieses Gremium umfasste 12 Vertreter und übernahm die Regierungsgewalt anstelle eines Gouverneurs. Nach seiner Wahl in den Executive Council wählte das Abgeordnetenhaus Franklin zum Präsidenten Pennsylvanias. Er erfüllte dieses Amt 1786 und 1787 jeweils erneut. Seiner Schwester gegenüber erklärte er einmal: Dieses allgemeine und unbegrenzte Vertrauen des gesamten Volkes schmeichelt meiner Eitelkeit viel mehr als ein Adelstitel. Kampf gegen die Sklaverei. Lange Zeit besaß Franklin selbst Sklaven und druckte Anzeigen für Sklavenverkäufe. Erst im Alter änderte er seine Haltung grundlegend. Als Präsident der Pennsylvania Society for Promoting the Abolition of Slavery setzte er sich für Bildung ehemaliger Sklaven ein. Im Februar 1789 reichte Franklin beim Kongress eine Petition ein. Die Sklaverei sei ein Verstoß gegen die Menschenrechte und müsse beendet werden. Der Kongress verwies sie rasch an ein Unterkomitee, woraufhin es zu heftigen Debatten kam. Der Abgeordnete James Jackson aus Georgia verteidigte die Sklaverei mit rassistischen Argumenten. Franklin reagierte satirisch. In einem fiktiven Brief aus Algier ließ er einen muslimischen Geistlichen dieselben Argumente zur Rechtfertigung der Versklavung von Christen verwenden. Ein scharfer Spiegel der Debatte. Es war einer von Franklins letzten öffentlichen Beiträgen. Ein klares Zeichen für seine moralische Wandlung. Krankheit und Tod. Im April 1790 verschlechterte sich Franklins Gesundheitszustand. Er litt unter einer Brustfellentzündung, hohem Fieber und starken Schmerzen in der Lunge. Seine Tochter Sally wünschte ihm eine baldige Genesung und hoffte auf viele weitere Lebensjahre. Franklin antwortete schwach: Ich hoffe nicht. Am Abend des 17. April 1790, 3 Monate nach seinem 84. Geburtstag, starb Franklin im Kreis seiner Familie. 4 Tage später wurde er neben seiner Frau Deborah beigesetzt. Viele Menschen in Philadelphia nahmen Anteil.